Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Nichts als die Wahrheit, das beteuert Johannes Dürr gesagt zu haben. Unter diesem Titel ist ganz aktuell ein Hörbuchprojekt erschienen, das sich mit einem ganz anderen, prominenten Dopingfall beschäftigt. Mit dem Dopingfall überhaupt im 21. Jahrhundert. Es geht um Lance Armstrong. Zunächst mittelmäßiger Radfahrer, dann nach Krebserkrankung siebenfacher Toursieger, später überführter Doper, alle Titel wieder futsch. Unser Autor Jürgen Kalver hat sich jahrelang mit seinem Fall beschäftigt und ich habe Jürgen Kalver gefragt, was er aus dem Fall Lance Armstrong gelernt hat.
Eine Reihe von Dingen. Das eine ist einmal mehr, dass wir Journalisten uns schwer tun. Wir können eine Arbeit leisten, wir können helfen, Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber die Arbeit der Polizei, der Staatsanwaltschaften und da in dem Fall bei Armstrong der Anti-Doping-Agentur USADA in den USA, die eben gesagt hat, ja, wir haben keine positiven Dopingtests, das ist aber egal, wir können das juristisch sattelfest machen. Das war ein wichtiger Punkt. Also wir sollten einfach in Zukunft mehr darauf achten, Zeugen und sogenannte Kronzeugen zu finden, die uns dann hoffentlich die Wahrheit erzählen. Und mit diesem Bild, das die uns geben, können wir eben im Dopingkampf auch Erfolge erzielen.
Das heißt aber, Sie würden sagen, selbst so ein prominenter Fall wie Lance Armstrong, der ja sehr im Rampenlicht stand als die Galionsfigur des Radsports, selbst so ein Fall wie Lance Armstrong spricht eher gegen eine Einzeltäterthese, die ja immer wieder von Funktionären auch vorgebracht wird?
Ja, das ergeben halt all die Recherchen, die ich im Laufe der Jahre machen konnte, dass sehr viele Leute ihm geholfen haben und nicht nur das, dass er bewusst darauf geachtet hat, Leute in seinem Umfeld so einzuschüchtern, dass sie nicht den Mund aufmachen, sodass also für die meisten in diesem Dopingbetrieb das Interesse weiterhin besteht, den Mund zu halten, nicht die Wahrheit zu sagen. Das gilt für ganz viele Beteiligte, das gilt für Sponsoren, das gilt für Veranstalter, das gilt für Verbände, das gilt für Unternehmen, die sich ja auch gerne an den mythenhaften Erfolg eines Sportlers anhängen. Da kommt eine Interessenslage zustande, die bei Armstrong nur durch einen Aspekt nochmal besonders auffällig war. Das war seine Krebserkrankung und die Heilung und die Tatsache, dass er nun sich auch im Krebskampf engagiert hat und so tat, als sei er einer der wichtigen Faktoren, um im Kampf gegen den Krebs Erfolg zu haben.
Das war ja auch eine tolle Geschichte, die er erzählen konnte. Eben seine Krebserkrankung, dann auch die Stiftung, die daraus geworden ist, eine große PR-Maschine im Hintergrund. War das, kann man das sagen, ein lange Zeit perfektes Dopingsystem?
Ja, und viele, die sich mit Armstrong beschäftigt haben, sind zu demselben Schluss gekommen. Wenn er nicht ein zweites Mal zurückgekommen wäre und geglaubt hätte, er müsste sich im hohen Alter von 38 nochmal engagieren, dann wäre der Fall einfach nie wieder auf das Niveau gekommen, auf dem er dann schließlich ankam. Weil da waren schon viele, viele Särge begraben und niemand hat sich groß noch drum gekümmert. Und er hat sich also durch das eigene Verhalten wieder ins Rampenlicht gebracht und damit auch alle die provoziert, die mehr wussten, als er rausgeben wollte. Und der besondere Fall ist, dass jemand wie Floyd Landis, der eigentlich ja nur wollte, dass er wieder im Radsport arbeiten kann, nachdem er wegen Doping gesperrt worden war, dass er beim Armstrong-Team damals angeklopft hat und man hat ihm die Tür gewiesen. Und der Mann hatte nun kaum noch einen Grund, sich anders zu verhalten. Er hatte keinen Job mehr, also hat er ausgepackt. Und das war einer der wichtigsten Auslöser für den Sturz von Armstrong, der, wie gesagt, wahrscheinlich andernfalls gar nicht passiert wäre.
Es hat ja auch viele, viele Jahre gedauert nach seinen Toursiegen, bis man schließlich ihm auf die Schliche gekommen ist. Sie schreiben in einem ihrer Kapitel als Titel Speichellecker, Schleimer und ein paar Menschen auf der Suche nach der Wahrheit. Ist das eine gute Kurzzusammenfassung, wie überhaupt diese Aufarbeitung der Armstrong-Jahre dann angegangen wurde in der Öffentlichkeit?
Ja, wenn es nicht ein paar Leute gegeben hätte, die wirklich dagegen gehalten haben und die auch das Risiko auf sich genommen haben, dass sie in der Öffentlichkeit schlecht dargestellt werden. Dazu gehört zum Beispiel das Ehepaar Andreo. Frankie Andreo war ein Teamgefährte von Armstrong in den frühen Jahren und seine Frau war jemand, die schon sehr früh mitbekommen hat, dass da im Team gedopt wurde und sie hat ihren Mann zur Ordnung gerufen und gesagt, wenn du das mitmachst, dann sind wir geschiedene Leute. Und das ist eine Frau, die hat da unglaubliche Energie und ein Interesse daran, die Wahrheit wirklich auch zu leben, nicht nur davon zu reden. Und von ihr kommt das Wort auch Speichellecker. Sie hat einige der Leute, die Armstrong die Stange gehalten haben und von ihm profitiert haben, von einer richtigen Lance Armstrong-Verehrungsmaschinerie, die hat sie als Speichellecker bezeichnet. Und das ist sicherlich noch ein milder Ausdruck.
Jetzt heißt das Buch Nichts als die Wahrheit. Wie viel von der Wahrheit wissen wir denn heute?
Insgesamt wissen wir alles, was passiert ist. Der Unterschied ist der, dass Lance Armstrong immer wieder versucht hat, möglichst nicht alles selber zuzugeben. Selbst sein Geständnis 2013 war sehr unvollständig in wichtigen Punkten. Das heißt, wir sind auch nach diesem Geständnis immer darauf angewiesen gewesen, uns die Dinge zusammenzusetzen, zusammenzuklauben und mit vielen Leuten zu sprechen. Ich glaube, wir wissen jetzt komplett alles. Aber was wir nicht wissen, ist, ob wir aus diesem Fall irgendwelche Lehren ziehen können. Und ich tue mich da auch schwer. Also ich glaube, die Moral dieser Geschichte, dass man Armstrong erwischt hat, das ist ja toll, der Kampf gegen Doping funktioniert. Ich glaube, das kann man zwar für Einzelfälle sagen, aber für die Gesamtsituation im Sport gilt das natürlich überhaupt nicht.